Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ihr Lieben, das ist keine leichte Predigt für mich. Fällt mir schwer. Bin richtig traurig auch. Ich habe schon Tränen verdrückt heute. Weil das wirklich sowas ist wie Abschied für mich. Und das ist nicht leicht. Aber wir müssen da durch. Ihr müsst da durch und ich muss durch. Und ich habe mir natürlich lange überlegt, worüber kann ich denn predigen? Die letzte Predigt in Matthäus, was kann das denn sein? Und da kamen mir so Gedanken, vielleicht so ein Tag der Abrechnung, ne? Mal so richtig einen raushauen und sagen, ey, das war aber jetzt nicht so. Also ich mit euch oder ihr mit mir. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist auch nicht so gut. Das lassen wir mal lieber. Und dann habe ich überlegt, soll ich eine richtig starke Predigt halten? Also nochmal richtig einen raushauen im Sinne von Klatschen und Bravo. Und ich habe gedacht, nee, das ist es auch nicht. Das ist jetzt egal, das brauchst du nicht mehr. Das ist es auch nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht eine Predigt über etwas, worüber ich noch nicht gepredigt habe. Da wären mir vielleicht so die ein oder anderen Dinge gekommen, aber je mehr ich überlegte, habe ich gedacht, nee, da ist gar nicht so viel. Und als ich so das Revue passieren ließ und überlegte, dass ich quasi in den 28,5 Jahren ungefähr 800 Mal hier gepredigt habe sonntags und an Feiertagen, und da habe ich die zwei Predigten pro Sonntag gar nicht gerechnet. Da habe ich gedacht, so viel ist da auch nicht. Bringt es also auch nicht. So wirklich. Das kann es jetzt auch nicht sein. Worüber sollte ich schon predigen, worüber ich noch nicht gepredigt habe? Aber mir ist dann noch mal ein Zitat eingefallen von Winston Churchill. Der hat nämlich einmal gut verstanden und auch ausgedrückt, wie man Worte richtig dosiert. Er sagte, eine gute Rede soll das Thema erschöpfen und nicht die Zuhörer. Und deswegen möchte ich euch nicht erschöpfen, sondern möchte versuchen, euch das mit weiterzugeben, was mir auf dem Herzen liegt, was mir das Wichtigste war. Und als ich darüber so überlegte, dachte ich, das möchte ich machen. Ich möchte euch das so mitgeben, was mir im Herzen tatsächlich das Wichtigste war. Bei meinen Predigten vor meinem Studium, als ich gläubig wurde und in der Gemeinde, wo ich damals war, ja auch hier und da Andachten und Predigten gehalten hatte, dann auch mit dem Studium 1983, während meines Studiums, bis 1990 war das, und dann im Vikariat bis 1992, dann in meiner ersten Gemeindeamtszeit bis 1998 in der Markusgemeinde. Und dann kam der Ruf, hierher, komm hier rüber. Und dann 1998 bis heute eben hier als leitender Pastor bei euch. Ja, was war so dieses Kernelement? Was war das, was mir wirklich besonders auf dem Herzen lag in all diesen Jahren? Ich sage es euch, wenn ihr da nicht von alleine drauf kommt. Doch, irgendwie schon, ne? Jesus. Jesus, immer wieder Jesus. Und das klingt so wenig und das klingt so banal, in einer christlichen Gemeinde, in einer Kirche von Jesus zu hören, was ist das schon Besonderes? Aber es war und es wird auch weiterhin meine Intention sein, Menschen in diese Begegnung mit Jesus zu führen und ihnen zu helfen, in dieser lebendigen Glaubensbeziehung auch zu bleiben. Und warum ist das für mich so wichtig? Ich sag's euch. Jeder von uns hat unterschiedliche Gaben. Jeder von uns hat unterschiedliche Stärken. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Ganz klar, ganz deutlich in den Jahren. Und diesen Auftrag habe ich immer gewusst. Nämlich, mein Auftrag ist es, die bekehrten Herzen der Menschen immer wieder zu Jesus zurückzuführen und ihnen zu helfen, dass sie bei dem bleiben, was sie im Glauben von Jesus erhalten haben, was sie geschenkt bekommen haben, dass sie das nicht aufgeben, dass sie das festhalten, solange sie leben, bis zum letzten Atemzug. Das war Gottes Auftrag, den er mir gegeben hat. Und diesem Auftrag, das möchte ich so sagen, bin ich treu gefolgt in den Jahren. Das soll kein Selbstlob sein, sondern das soll einfach beschreiben, was mir wichtig war. Wir haben den Text gehört, Paulus, der im Kolosserbrief das so beschreibt, wer dieser Jesus ist. Warum eigentlich immer Jesus? Immer wieder Jesus. Warum? Erinnern wir uns. Er sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das sichtbare Ebenbild. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, wenn du erfahren möchtest, wie Gott zu dir steht, dann musst du eine Beziehung aufbauen zu diesem Jesus. In Jesus siehst du, wie Gott ist. In dem, was er gesagt hat, was er gelebt hat, was für Bilder er gebraucht hat, können wir sehen und lernen, wie Gott zu uns steht, wie er uns sieht. Und das ist gut so, dass wir diesen Jesus haben. Paulus sagt, er steht über der ganzen Schöpfung. Über der ganzen Schöpfung, über allem, was ist, über allem, was wir uns vorstellen können, weil durch ihn alles erschaffen ist. Das ganze Universum ist durch Jesus geschaffen. Wer hat das geschaffen? Wer hat das gemacht? Nicht Ricola, Jesus. Jesus hat das gemacht. Alles ist durch ihn und in ihm. Sogar die Mächte und Gewalten, die Könige und Herrscher. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Egal, ob sie mit P anfangen oder mit T oder wie auch immer oder mit M. Alle die, an die wir denken, die uns so im Sinn sind, die haben ihre Herrschaft, ihre Macht zu verdanken, ihre Existenz diesem Herrn, Jesus Christus. Sie sind ihm unterstellt. Er ist der Herr über allen. Und weil alles von ihm herkommt und alles durch ihn besteht, ist er auch zugleich das Ziel von allem. Auch wenn das nicht alle so erkennen. Aber er ist zugleich auch das Ziel von allem, was ist. Jesus, so sagt es Paulus, ist das Haupt. Jesus ist der Kopf der Gemeinde, seines Leibes, an dem wir, du und ich, Glieder sind. Der eine so und der andere so. Und weil er auferstanden ist, ist er der Erste der neuen Schöpfung. Es ist auch so wichtig, dass wir das realisieren, immer wieder Jesus, weil er der Erste ist, der mit diesem ewigen Auferstehungsleib beschenkt ist. Und das ist für uns wie eine Versicherung des Lebens danach. Dass wir wissen, es gibt diese Gemeinschaft, diese ewige Gemeinschaft mit Gott. In Jesus wird die sichtbar. Und wenn wir ihm unsere Herzen öffnen, mit ihm verbunden leben, dann wird uns diese Ewigkeit schon heute geschenkt. Und dann haben wir diese Hoffnung auf das, was kommt, die Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. In Jesus wohnt die Fülle Gottes, sagt Paulus. Die Fülle Gottes. Jesus ist voll von dem, wie Gott ist und was Gott für uns bereithält. Die Fülle Gottes, wer Jesus bei sich hat, weißt du was, der hat alle Qualitäten und Eigenschaften Gottes bei sich. Du brauchst nicht mehr als Jesus. Eigentlich. Weil nicht diese Qualität und diese Eigenschaften Gottes transportiert in dein Leben hinein, wie Jesus es tut. Und zugleich wird alles, was lebt, durch Jesus mit dem himmlischen Vater versöhnt. Leben zu können und irgendwann einmal sterben zu können, versöhnt im Herzen mit dem Vater, das ist das Größte, was es gibt. Oder vielleicht kann man es auch sagen, anders wie das Paulus formuliert, durch Jesu Tod am Kreuz erfahren wir unsere Erlösung. Und das ist der Weg zum Frieden mit Gott. Wow. Wow. So viel grundlegende Wahrheit in so wenigen Versen. Das ist schon krass, ne? Eigentlich könnte man einen Punkt machen und sagen, nehmt das mit und gut ist. Aber ich will heute länger predigen. Ganz lange habe ich mir überlegt, weil ihr könnt mich ja rausschmeißen, das macht er nicht. Nein, mache ich nicht, nicht länger, aber okay, mal gucken. Also, das waren jetzt viele biblische, theologische Aussagen. Ich weiß, geht's auch kürzer. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Kann man das zusammendampfen auf so ein Grundwort, das man so mitnehmen kann? Ja, vielleicht genauso immer wieder Jesus. Immer wieder Jesus. Jesus ist die Mitte. Christus in uns. Und wir in Christus. Er in dir und du in ihm. Das ist eine Lebensgemeinschaft für Zeit und Ewigkeit. Eine Gemeinschaft, die so entscheidet über alles. Es ist eine Gemeinschaft der Verheißung. Es ist eine Gemeinschaft der Verheißung, die trägt. die dich durchs Leben trägt, die dich durch den Tod trägt und die dich auch in den Himmel bringt. Das ist das, was Jesus bringt. Ich wünsche der Matthäusgemeinde, das darf ich heute sagen, als meine letzte Predigt ist, ich wünsche der Matthäusgemeinde, dass es immer wieder Jesus ist, um den es geht. Auch wenn mancher denkt, kenne ich schon. Habe ich schon gehört, dass Jesus wichtig ist. Ich wünsche der Matthäusgemeinde, dass es immer wieder um Jesus geht, als Mitte der Predigt, als Mitte des Planens und als Mitte des Schaffens. Und dass nichts wichtiger ist als er. Ich bete dafür, dass Menschen, die die Gottesdienste besuchen, die in die Gemeinde kommen, mit denen wir Gemeinschaft, Begegnung haben, dass sie sehen und miterleben, dass ihr Hunger nach Leben bei Jesus gestillt wird. Mehr als irgendwo anders. Bei Jesus. Und glaubt mir, Menschen haben Hunger. Menschen haben Hunger nach Leben. Und ihr dürft es ihnen zeigen, wo sie satt werden. Ihr dürft es ihnen sagen, wo sie heil werden. Ihr dürft es ihnen vorleben, wo sie Frieden finden für ihre Herzen und für ihre Seelen. Und ich hoffe, dass niemand hier heute sitzt oder sitzen muss, der noch nicht erlebt hat, der noch nicht verstanden hat, dass Jesus das Leben ist und dass er wirklich lebt, dass er die Mitte, das Zentrum all unseres Lebens ist und sein will, weil wir nur so, wenn er die Mitte ist, zu einem Mann und zu einer Frau werden können nach seinem Bild, so wie es ihm gefällt. Und weil nur dann wir zu unserer Bestimmung finden, die wir finden sollen, solange wir leben. Wir haben nur ein Leben. Und wir sollen in diesem Leben diese Bestimmung finden, die Gott für uns vorgesehen hat. Das, was er uns bedeutet. Ich wünsche jedem von uns, der sich das schwer tut, der dieses Vertrauen noch nicht eingesetzt hat, und wenn du jetzt hier heute sitzt und du hast es noch nicht gewagt, dieses Vertrauen einzusetzen und zu investieren, dann ermutige ich dich dazu, diesen Schritt des Glaubens zu tun. Fang endlich an, mutig zu werden. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Nur in dieser Verbindung mit Jesus wird uns der Himmel offenstehen. Nur wenn Jesus die Mitte ist, werden wir mit Hoffnung leben und werden wir am Ende eingehen in diese ewige Herrlichkeit Gottes. Nur dann, wenn er unser Ein und Alles ist. Wer oder was ist dein Ein und Alles? Ich sage euch das und das meine ich nicht so, sondern ich habe mich entschieden, ich will, dass Jesus mein Ein und Alles ist. Wichtiger als meine Partnerin, meine Ehefrau, wichtiger als meine Kinder. Wichtiger als die Menschen, um die ich traurig bin, dass ich sie jetzt in den nächsten, also dass ich nicht mehr euer Pastor sein kann, euch nicht mehr so begleiten kann. Jesus, mein Ein und Alles. Wie ist das bei dir? Mir ist es wichtig, ich als Hirte der Gemeinde, so wie ich mich definiert habe in den Jahren, habe es als Anliegen gesehen, die bekehrten Herzen wieder zu Jesus immer wieder zu führen. Das brauchen wir. Wir haben mit Jesus mal angefangen, aber wir sind nicht bei ihm geblieben. Wir haben irgendwann mal mit wehenden Fahnen Ja gesagt, aber wir sind untreu geworden. Wir haben irgendwann mal mit Jesus eine Gemeinschaft gegründet, aber es ist viel Sünde da reingekommen. Es ist viel Ungehorsam, es ist viel Ungutes hineingekommen, was unsere Beziehung zu Jesus zerstört und auch die Beziehung untereinander belastet. Ehen, Familien, das Miteinander. Es ist immer wieder wichtig, dass wir umkehren. Dass wir Hilfestellung erfahren, dass Hirten da sind, die uns an die Hand nehmen und sagen, geh diesen Weg. Ich bin an deiner Seite. Ich lasse dich nicht allein. Ich zeige dir, ich gehe mit und du darfst erleben, Jesus ist da. Ich habe in den vergangenen Jahren gerne in Seminaren oder auch in Bildern, wenn ich so mit Menschen geredet habe, ein Bild verwendet, nämlich das Bild des Wagenrads. Das ist so ein altes Wagenrad. Ich darf euch auch verraten, mein Vater war gelernter Huf- und Wagenschmied. Und ich habe von all dem, was da so mit dranhängt, ich habe immer noch zwei alte Wagenräder im Garten von ihm, die mich daran erinnern, so wer mein Vater war und was er gemacht hat und was ihm auch so wichtig war. Und wenn ihr euch so ein Bild einfach mal anschaut, so ein altes Holzwagenrad, da gibt es die Narbe in der Mitte, ne? Und dann gibt es die Speichen, die von der Narbe ausgehen hin zu der Felge, zu dem Rad, wo das Rad eben läuft auf der Fläche, auf der Straße. So kennen wir jedes Rad, aber eben auch so ein altes Wagenrad. Jesus ist die Narbe. Jesus ist das Zentrum, die Mitte dieses Rades, wo das Rad angetrieben wird. Jesus ist die Narbe, das Zentrum unseres Lebens. Und ich sage das nicht, weil sich das so gehört in christlicher Kirche oder weil ich euch das so sagen muss, sondern ich sage euch das so, weil Gott selbst das so sagt, dass das so ist. Jesus ist die Mitte. Haben wir ja gehört. Jesus ist das Zentrum. Das ist von Gott selbst so gesetzt. Wisst ihr warum? Jesus sorgt dafür, dass es in unserem Leben rund läuft. Rund läuft. Jesus sorgt dafür, dass es in unserem Leben weitergeht auf der Spur, auf die er uns gestellt hat. Er tut das. Und wenn du nicht in dieser Beziehung bleibst oder wenn du diese Beziehung aufkündigst oder wenn du irgendwas dazwischen kommen lässt, dann hast du nicht mehr diese Möglichkeit. Dann läuft es nicht mehr rund, sondern eiert vor sich hin. Oder du kommst nicht vorwärts, weil irgendwas gebrochen ist, die Speichen brechen, die Ehe geht kaputt, die Familie geht kaputt, die Freundschaften gehen kaputt. Irgendwelche Sünde, die dich kaputt macht in deinem Herzen, deine Beziehung belastet oder was auch immer da sein mag. Es läuft nicht mehr, weil Jesus nicht alles zusammenhält. Von ihm her, von der Mitte her, bekommt alles andere seine Bestimmung, seine Zuordnung, seine Priorität im Leben. Was ist denn das, was diese Mitte bestimmen soll? Ich will euch das mal sagen, ganz praktisch. Das ist zum Beispiel unsere Frage nach der Sinnhaftigkeit. Was bedeutet es eigentlich für mich zu leben? Was ist mein Leben eigentlich wert? Was bin ich eigentlich wert? Was ist denn bei mir eigentlich von Bedeutung? Bin ich überhaupt geliebt? Bin ich überhaupt wertgeschätzt? Von wem denn? Viele von euch schätzen mich wert, das habe ich jetzt erlebt. Dankeschön auch für alles, für alle lieben Worte und auch Geschenke schon, die ich jetzt schon bekomme. Ich bin auch noch da, ne? Ich habe überlegt, ich ziehe das noch mal ein Jahr hinaus, so, dann lohnt sich das irgendwie. Nein. Ah, ihr Lieben. Aber es gibt auch manchen unter uns, der nicht so privilegiert ist wie ich, als Pastor dieser Gemeinde. Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch wertgeschätzt? Fühlt ihr euch sinnhaft in eurem Leben? Von der Mitte her wird deine Sinnhaftigkeit beeinflusst. Die Frage nach deinen Werten, nach denen du lebst. Was sind eigentlich deine Werte? Wofür stehst du? Wenn man dich anschaut und dich fragt, dann bekommt man was von dir gesagt, aber man sieht auch, du lebst das. Du bist integer. Du lebst authentisch. Das ist echt, was du sagst und was du bist. Ist das so? Die Frage nach deinen Zielen. Was ist dir eigentlich wichtig? Wofür gibst du Opfer? Was willst du eigentlich? Was ist denn dein Ziel? Und du hast ein Ziel, auch wenn du das nicht so formulieren kannst. Jeder hat ein Ziel, weil wir haben immer einen Grund, etwas zu tun. Unsere Motivation, es gibt immer eine Motivation, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Der Mensch tut nichts, ohne eine Motivation zu haben. Nichts. Aber viele machen sich das nicht bewusst, sondern leben vielleicht einfach so, gewöhnen sich an die Dinge und leben einfach so hinein. Was ist dein Ziel? Woraufhin lebst du? Das wird von der Mitte her bestimmt, aber auch ganz praktisch diese Dinge im Blick auf Beziehungen zum Beispiel. Was sind Beziehungen für dich? Warum sind Beziehungen wichtig? Was können sie dir bringen? Was geben dir Beziehungen und was geben sie nicht? Viele Beziehungen gehen kaputt aufgrund der hohen Erwartungen, die wir haben, des Druckes, den wir haben. Und der Ehepartner ist nicht mein Seelsorger. Was sind so deine Erwartungen im Blick auf Beziehungen, die wir leben? Oder auch die Fragen nach unserem Verhältnis zum Erfolg, zum Geld, zum Thema Macht, zum Sex. Da predige ich dann in 14 Tagen drüber, wo ich nicht mehr hier bin. Zur Arbeit, zum Ansehen bei Menschen, zur Ruhe. Verhältnis von Anspannung, Entspannung, Arbeit und Ruhe. Oder auch zum Thema Gesundheit. Oder zum Thema Altwerden. Alles wird bestimmt von dieser Narbe her, von dieser Mitte her, die Jesus ist. Und ich möchte ein paar einfache Fragen mitgeben, die dir dabei helfen, immer wieder von dieser Mitte her zu denken. Ganz praktisch im Blick auf all diese Felder, die ich benannt habe und die ihr auch noch ergänzen dürft. Was sind denn so Fragen, die uns helfen? Zum Beispiel, geht Jesus meine Wege, die ich gehe, mit? Kann ich Jesus mitnehmen, da wo ich hingehe? Oder hat er sich schon längst verabschiedet und sagt, tschüss, da gehe ich nicht mit lang und du solltest das auch nicht tun. Freut sich Jesus über das, was ich tue? Freut sich Jesus über das, was mir wichtig ist? Er möchte sich freuen über dein Leben. Er hat dich doch geschaffen, er hat dich doch erlöst. Er hat dir doch diese Hoffnung auf die Zukunft geschenkt. Darf er sich, kann er sich freuen im Blick auf das, was dir wichtig ist? Gib das, was du tust, ihm die Ehre. Verträgt sich das, mit was du tust und dein Handeln mit seinem Wort und mit seinem Willen? Bist du im Einklang mit dem, was sein Wille für dein Leben ist? Das ist eine gute Frage, die du mitnehmen kannst, ganz praktisch. Dient es den Menschen, die er dir an die Seite gestellt hat, oder beschädigt oder behindert es sie auf dem Weg, den Gott mit ihnen hat? Habe ich ein gutes Gewissen bei dem, was ich tue? Habe ich ein gutes Gewissen bei dem, was ich nicht tue? Oder schrillt die Alarmglocke und macht immer mehr deutlich, ey, da sollte ich mal ran, da sollte ich was dran verändern? Bleibe ich bei allem, was ich tue, bei allem Planen, bei allem Wollen, bleibe ich korrekturfähig? Bleibe ich kritikfähig? Bleibe ich demütig genug vor Gott und den Menschen, um dazuzulernen? Und niemand hat ausgelernt. Niemand von uns ist fertig. Egal wie stark er sich sieht oder wie begabt er ist, für wie begabt er sich hält. Oder wie ihn andere Menschen sehen. Wir sind und wir bleiben, solange wir leben, in der Schule Gottes und Lernende. Ich halte heute meine letzte Predigt und sie ist, tut mir nicht leid, aber sagt mal so, ne? Es ist nur eine Jesus-Predigt. Nur eine Jesus-Predigt, nicht mehr und auch nicht weniger. Um ihn geht es mir und es ist mir in der Vergangenheit um ihn gegangen. Und es ist mir wichtig, dass ihr das hört, noch einmal so zum Abschluss. Jemand schrieb so zum Abschied: In der Vollmacht von Jesus hast du gedient und den Menschen Gutes getan. In der Vollmacht von Jesus, ja, doch. Ich bin das nicht. Das ist Gottes Kraft, die in mir, in dir wirkt. Wir können das, was wir tun, nicht einfach so aus uns heraus tun. Wir sind nicht die starken Macker oder die starken Frauen. Und ich weiß, dass ich manchen von euch verschuldig geblieben bin. Manchmal habe ich gedacht, wie soll man denn überhaupt nicht schuldig werden bei all den Erwartungen, die es in der Gemeinde gibt? Und man kann ja auch gar nicht alle Erwartungen erfüllen. Es gibt ja Grenzen der Kraft, der Zeit, der Befähigung oder was auch immer. Und ich stand auch einige Male hier oben oder immer wieder auch und habe natürlich mein Paket zu tragen gehabt. Ja? Meine Erlebnisse, meine Verletzungen, meinen Schmerz, meine Traurigkeit, meinen Wut, meinen Ärger, und musste auch, bevor ich dann hier raufging, und ich habe für mich eben auch diese Methodiken, sage ich mal, gelernt, das auch abzugeben vorher dann, weil ich dann auch frei sein muss für das, was ich eben hier sagen soll und ein Sprachrohr für Gott sein möchte. Aber ich weiß das und ich bin manchen von euch etwas schuldig geblieben, und wenn jemand sich verletzt gefühlt hat durch das, was ich gesagt habe oder nicht gesagt habe oder wie ich mich verhalten habe, wenn es dir auf dem Herzen liegt, du darfst mich gerne auch noch ansprechen, solange ich jetzt hier bin. Dann können wir das mit der Liebe Jesu und der Vergebungskraft auch gerne klären, wenn es dir wichtig ist. Ich predige heute mit einer gewissen Wehmut, ja, Traurigkeit will ich sagen. Nach fast 3 Jahrzehnten, eine wirklich lange Zeit, seit ihr, sind viele von euch mir sehr ans Herz gewachsen. Christian, danke, dass du heute hier bist. Ein großes Geschenk, ich freue mich so sehr darüber. Und viele andere, ich kann euch nicht namentlich, will euch jetzt nicht namentlich erwähnen alle, dann würde ich 60 Minuten predigen und dann kriege ich noch mal für den Rest meiner Zeit noch richtig Ärger. Das will ich jetzt auch nicht. Abschied nehmen fällt nicht leicht. Aber es gilt, Christus, Jesus Christus bleibt. Und auch seine Berufung, die er uns gegeben hat, bleibt. Und ich möchte euch das so mitgeben und sagen, in allem bleibt sie, für alles bleibt sie, für immer. Jesus ist unser Fixpunkt. Er ist unser Halt, er ist unser Fundament, er ist das Ziel zugleich. Noch einmal, was ist unsere Berufung, ihr Lieben? Unsere Berufung ist die Vertrauensbeziehung zu Jesus, diesem sichtbaren Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Diese Vertrauensbeziehung ist unsere Berufung, nicht unser Job, nicht unser Ehrenamt, nicht das, was wir tun. Unsere Berufung in Christus ist nichts, was wir tun, sondern ist etwas, was wir sind. Das ist unsere Identität. Unsere christliche Identität, das ist unsere Berufung. Wie oft habe ich dem pastoralen Team das gesagt? Und wenn ich euch predigen höre, online anschaue, dann will ich mal gucken, ob ihr das irgendwie drauf habt. Was ist die Berufung? Und was ist die Beauftragung? Die Berufung ist das. Nicht das. Das. Und die bleibt. Es ist ganz wichtig, das festzuhalten. Was wir tun, ist nicht unsere christliche Berufung, sondern unsere Beauftragung. Und die Beauftragung mag sich ändern im Leben, je nachdem, wie Gott, wie Jesus Christus uns führt und wohin er uns führt. Aber unsere Lebensmitte, unsere geistliche Berufung, im Glauben ihm nachzufolgen, ihm treu zu sein, ihm die Ehre zu geben, den Menschen zu dienen mit dem Evangelium, das bleibt, egal wo du bist. Egal, wo du Dienst tust, egal, wo Gott dich hinstellt. Meine Zeit, Matthäus loszulassen, ist nun gekommen. Und hier war so ein Punkt, wo ich dachte, das müsste ja nicht heulen. Aber ich habe schon Tränen verdrückt, von daher, und es beten Menschen für mich, dass ich es jetzt durchhalte. Meine Zeit, Matthäus zu verlassen, loszulassen, ist nun gekommen. Und auch ihr müsst das gemeinsam Erlebte mit mir nun loslassen, auch wenn ihr Wünsche habt oder sogar Erwartungen formuliert. Mit nächsten Woche Sonntag sage ich Lebewohl. Und ihr müsst es auch tun. Was bleibt, ist unser Herr, unser Retter, Jesus. Durch ihn sind und bleiben wir miteinander verbunden. Glaubt ihr das? Ob wir zusammen in einer Gemeinde sind oder nicht. Wir bleiben als Glieder an seinem Leib, als Geschwister im Herrn miteinander verbunden. Ich gehe im Frieden, weil ich ihn bei euch weiß und weil ich ihn auch bei mir weiß. Er wird uns seine Wege weiterführen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihm folgen. Und ich glaube, seine Wege und seine Führungen, das sind gesegnete Wege. Ich glaube ganz fest daran, dass die Matthäusgemeinde fusioniert mit zwei Standorten, mit David Brunner einen würdigen und einen sehr guten Nachfolger bekommt, der die Gemeinde gut führen wird, zusammen mit dem pastoralen Team. Wir sind so reich beschenkt. Und euch Ehrenamtlichen und euch, die ihr als Gemeindeglieder dabei seid, das ist wirklich große Klasse. Wenn am kommenden Sonntag meine Verabschiedung aus Matthäus erfolgt ist, herzliche Einladung dazu noch einmal, dann gehe ich mit Zuversicht und Freude die Wege, die Jesus mich führt. Ich weiß, er wird mich weiterführen. Ich sehe da auch so ein bisschen was am Horizont und ich freue mich drauf. Manche von euch wissen das. Und ich gehe da mit großer, freudiger Zuversicht und Erwartung dran. Was passiert? Zunächst einmal werde ich für ein paar Monate in der Kirchengemeinde Arbergen das pastorale Amt übernehmen. Arbergen. Das ist der Süden. Ich bin in Hemeling geboren. Hemeling ist genau daneben. Ich kenne Arbergen. Werde also für ein paar Monate, die Zeit vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr wird sich zeigen, dort pastoralen Dienst übernehmen und die Gemeinde aufbauen und stark machen. Aber insbesondere auch, was die Gremienarbeit angeht, das ist so meine primäre Aufgabe, die ich von der Kirche bekommen habe, um diese Gremien wieder handlungsfähig zu machen. Das ist bei der Gemeinde aufgrund von bestimmten Dingen, die da passiert sind, nicht so einfach. Und da soll jemand so ein bisschen mit Erfahrung hineinwirken, damit die Gremien wieder funktionieren, die Pfarrstelle ausgeschrieben wird und diese Gemeinde dann wieder Zukunft hat. Das wird meine Aufgabe sein. Und was nach dieser Zeit kommt, das wird sich zeigen. Das ist noch in der Planung, zusammen mit den Verantwortlichen der Bremisch-Evangelischen Kirche. Vielleicht die Beauftragung dann für die Überseestadt, wo die Kirche ja auch ein Arbeit macht. Aber das wird sich dann nochmal zeigen. Ein anderes Projekt vielleicht dann auch, das wird sich zeigen. Bis zu meiner Pensionierung, wenn ich die Zeit voll mache und Kraft und Gesundheit und Freude es mitmachen, dann in 4 Jahren. Ich werde ja 63 jetzt und demnächst und dann habe ich noch 4 Jahre zu arbeiten. Ja, ich sehe älter aus, als ich bin, ne? Genau. Aber meine Erfahrung gebe ich darüber hinaus, das will ich auch euch auch sagen, weiter als Coach und als Mentor, auch in der Begleitung von Gemeinden, wenn sie das abfragen, so wie eine Bremer Gemeinde jetzt von mir beraten wird, oder auch in der Beratung von Gruppen und Einzelpersonen, und zwar im Sinne einer christlich-ganzheitlichen Lebensberatung. Wer da noch Informationen haben will, kann mich gerne ansprechen oder auch am Schriften, an der Schriftenwand findet ihr auch darüber noch etwas, wo ihr euch informieren könnt. Ich bleibe zuversichtlich und ich freue mich darauf, wie Gott auch zukünftig mich gebrauchen kann oder euch gebrauchen kann und mich zusammen, dass wir Menschen wichtig machen können und sagen können, Jesus ist das Zentrum deines Lebens, die Mitte. Und er soll es auch bleiben. Nicht nur anfangen mit Jesus, sondern auch durchhalten. Das ist wie mit jeder guten Ehe. Die grüne Hochzeit ist das eine, aber ob du die Silberhochzeit, die goldene Hochzeit, die diamantene Hochzeit und die eiserne Hochzeit und vielleicht sogar die Gnadenhochzeit erlebst, wenn Gott dir Leben schenkt, mit deinem Partner zusammen. Das ist die Frage. Ich sag mal, ja, ein Fußballspiel hat 2x45 Minuten plus Verlängerung. Ja? Haben wir ja gestern gesehen bei dem Einspiel, ne? Schweiz, Katar. Ja, und am Ende heißt es 1:1, ja, weil in der Nachspielzeit noch ein Tor reingeht. Also was zählt, ist, was da rauskommt. Nicht der Anfang. Bleib dran, halte fest, was du im Glauben durch Jesus hast. Dann wirst du auf dem Segensweg bleiben, den er dich führt. Diesen Weg, der dich in die ewigen Arme Gottes führen wird, bringen wird. Und ich würde mich so freuen, es ist noch lange hin, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns alle dann wiedersehen. Gott segne euch. Und ich möchte jetzt für euch als Gemeinde beten. Jetzt kann ich euch nochmal richtig was mitgeben, was Gutes. Lieber Jesus, so danke ich dir, dass wir heute noch einmal so dein Wort gehört haben und dass du die Mitte von allem und in allem bist. Und ich möchte dich darum bitten, dass du denen, die dich kennen und die mit dir verbunden leben, es neu wichtig machst, dass sie alle ihre Lebensbereiche von dir her füllen lassen und bewegen lassen und dass du sie bestimmen kannst, all diese Bereiche des Lebens, dass du die Narbe, das Zentrum unseres Lebens bist und dass du uns in Bewegung hältst auf dem Weg hin zu dir. Und diejenigen, die dich noch nicht kennen oder die diesen Mut noch nicht gehabt haben, dir ihr Herz aufzutun, denen, die möchte ich dir so bringen und dich bitten, dass du selbst diese Türen, wenn sie bereit sind, öffnest und du einkehren kannst und du etwas ganz wunderbar Kostbares ihnen schenkst, nämlich die Hoffnung und Zuversicht, die nichts und niemand nehmen kann. Du bist die Versöhnung mit Gott. Du bist der Frieden mit Gott durch das, was du am Kreuz, durch deinen Tod, durch dein Sterben zur Vergebung unserer Schuld und auch durch deine Auferstehung geschenkt hast. Du bist der Erste, du bist der Einzige und an dich wollen wir uns halten, mit dir wollen wir leben. Und so segne du einen jeden und eine jede von uns. Und lass dein Wort nachwirken. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns lieb hast. Herr, wir geben dir die Ehre und loben und preisen dich. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.